Wir müssen reden. Und nein, das ist kein Mord. Ich rette damit Leben, wenn ich diese Eingriffe mache. Schwangerschaftsabbrüche hat es schon immer gegeben.
Ich sage erstmal willkommen zum Podcast der Vorarlberger Nachrichten. Wir müssen reden mit mir, Petra Milosavljevic. Über das heutige Thema wurde letztes Jahr schon sehr, sehr viel diskutiert, vor allem bei uns im Ländle. Ich befinde mich im Landeskrankenhaus Bregenz mit dem Herrn Primar Kode und mit der Frau Dr. Jentsch. Freut mich, dass ihr da seid. Es geht um ein sehr schambehaftetes Thema, und zwar geht es um Abtreibungen. In Österreich gibt es, ich glaube, 24 Ordinationen landesweit, und bei uns in Vorarlberg gibt es nur eine. Und das ist hier, oder? Bei euch.
Also wir haben hier im Landeskrankenhaus Bregenz eine Sprechstunde eingerichtet, die eine Vorgängerordination quasi abgelöst hat. Mhm. Ich habe ja schon einen Kollegen hier in Bregenz, der circa 25 Jahre lang Schwangerschaftsabbrüche angeboten hat.
Genau.
Und wir haben ihn sozusagen abgelöst. Mhm. Ja, in einem leichten Übergang. Ja, er ist wohl noch etwas tätig, wie er mir berichtet hat. Also wir sind da quasi überlappend unterwegs, aber er ist schon weit über 70, möchte auch in den wohlverdienten Ruhestand. Und
verständlich.
Daher haben wir das jetzt übernommen. Ja.
Komplett verständlich. Ich meine, eine Einrichtung in einem ganzen Bundesland, es ist ja schon sehr wenig. Ich weiß nicht, wie oft kommen überhaupt Frauen zu euch, die Schwangerschaftsabbruch?
Also das wirkt auf den ersten Blick so, dass das wenig ist. Aber wir rechnen so auch aus den bisherigen Zahlen, seit wir den Betrieb unserer Sprechstunde eröffnet haben, so mit circa 300 Abbrüchen im Jahr, so größenordnungsmäßig. Ja.
Ich habe nur bei uns in Vorarlberg.
Ja, nur in Vorarlberg, genau. Also, genau. Wobei man immer beachten muss, dass in dieser Sache ein gewisser Grenzverkehr auch stattfindet. Also die Frauen kommen sicherlich nicht nur aus Vorarlberg. Umgekehrt werden Vorarlbergerinnen auch höchstwahrscheinlich woanders hingehen. Aber das, was so bei uns ankommt, ist in der Größenordnung 300 Fälle. Das können wir jetzt mal so hochrechnen aus dem bisherigen Zulauf, den wir.
Genau, es reicht bald.
Das ist etwas niedriger, als wir eigentlich von den internationalen Zahlen erwarten. Da hätten wir eigentlich eher so mit 500 gerechnet. Man kann ja hergehen, kann sich so internationale Durchschnittszahlen anschauen. Die Franzosen erfassen das recht gut. Die Deutschen haben ein Register, wobei man bei Registern immer bedenken muss, wirklich jeder meldet, ob das wirklich die echten Zahlen sind. Das ist nicht immer ganz klar. Aber aus den Übersichten, die dazu publiziert wurden, die gibt es diverse Websites und auch Fachgesellschaften, die diese Dinge publizieren, müssen wir eigentlich von mehr ausgehen. Also gemessen an der Zahl an Frauen zwischen 15 und 50, das ist so ungefähr die
Altersgruppe, wo man
Gruppe,
das quasi,
die man da in solche Statistiken einschließt. Bezogen auf diese Einwohnerzahl müssten wir in Vorarlberg tatsächlich mit 500 und plus rechnen.
Ja, ich habe nachgeschaut, österreichweit sind es 35.000 im Jahr.
Wobei das ist von 2022. Keine Meldepflicht hat, kein offizielles Register. Also das sind alles reine Schätze.
Jetzt kann man in Österreich bis zur 14. Woche Schwangerschaftswoche abtreiben. In Deutschland ist es bis zur 22. oder? Nee. 12. in Österreich. Ja.
Nein, in Deutschland.
Ja. 12.
Also das ist ein komplexes Thema.
Ja, genau. Also wie ja, misst man
also
das,
es gibt, oder wir haben in Österreich in der sogenannten Fristenregelung die gesetzliche Formulierung bis 3 Monate nach Beginn der Schwangerschaft. So steht es drin. Und jetzt kann man anfangen zu interpretieren, was sind 3 Monate in Wochen ausgedrückt? Eine Frage, ja, das kann man noch mathematisch einigermaßen leicht machen.
Ja,
das geht ja noch. Die nächste Frage ist aber die, wann beginnt die Schwangerschaft? Und die ist nicht explizit vom Gesetzgeber formuliert, diese
Also es ist eher so ein moralisches Empfinden oder
Nee, so kann man es nicht formulieren, sondern wenn etwas im Gesetzestext nicht direkt formuliert ist, dann werden sogenannte obere OGH-Urteile dazu genommen, um zu sagen, okay. Weil rein medizinisch, wir rechnen den Schwangerschaftsbeginn, wenn wir das Schwangerschaftsalter angeben einer Schwangerschaft, dann beginnen wir vom ersten Tag der letzten Monatsblutung.
Okay. Ja?
Das heißt also, die Befruchtung wäre dann so circa 2 Wochen nach dem ersten Tag der letzten Regel. Dann kommen noch ein paar Tage dazu, dann ist die Einnistung in die Gebärmutter. Nach 4 Wochen bleibt die Regel aus, dann wird der Schwangerschaftstest positiv, dann ist die Frau schon in der 5. Woche, nachdem, wie wir medizinisch rechnen. Der Gesetzgeber hat mittlerweile nach mehreren OGH-Urteilen können wir davon ausgehen, dass wir den Schwangerschaftsbeginn mit der Einnistung interpretieren. Und wenn wir das mit den Kalenderwochen nachrechnen, dann kommen wir auf 15 Wochen plus 6 Tage, also insgesamt 16 Wochen in Österreich. Das ist allerdings etwas, was in der Praxis soweit jetzt nicht wirklich ausgereizt wird. Also die allermeisten Fälle bewegen sich so in der Größenordnung 9, 10, 12. Das ist so, also dass eine Schwangerschaft so spät erkannt wird, ist eher ungewöhnlich. Dieser Prozess bis zur Entscheidungsfindung und so, dass das Gros der Frauen sich in dieser Gruppe bewegt.
Ja. Wie läuft das ab? Weil ich weiß jetzt aus Deutschland, dass da der Prozess ziemlich schwierig ist, dass sie durch einige Beratungen erstmal durch müssen, bis man den Eingriff sozusagen quasi absegnet. Wie läuft es bei uns hier ab?
Und welche Form des Abrufs gibt es? Es gibt keine Beratungspflicht in Österreich.
Okay. Mhm.
Die Voraussetzung ist ja so formuliert, der Eingriff ist ja straffrei, so ist die Formulierung. Ja. Es ist ja nicht in dem Sinn erlaubt. Es ist straffrei.
Seit 75 gibt es der Paragraph hinzugefügt. Und zwar sagte, die Tat ist nach Paragraph 96 nicht strafbar, wenn der Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 3 Monate nach Beginn der Schwangerschaft nach vorheriger ärztlicher Beratung von einem Arzt vorgenommen wird. Also was Sie gerade vorhin geschildert haben.
Ja, haben Sie schon recherchiert. Ja, super, genau. Ja, das ist die Formulierung und das ist auch die Basis, auf der wir arbeiten. Das heißt, wir bieten Beratung an, wir geben die Möglichkeit, und das ist auch sehr niederschwellig jetzt hier bei uns in unserer Sprechstunde, ist quasi gleich im Nachbarzimmer eine fachkundige Person, die sich im Thema Schwangerschaftskonflikt gut auskennt und dann die Patientin bei Bedarf gleich berät. Das können verschiedene Themen sein, das kann eher in die psychologische Richtung, also Frage Entscheidungsfindung, wie kommt man zu einer guten Entscheidung. Das können aber auch sozialmedizinische Fragen wie ist es mit den Kosten oder welche Alternativen bestehen, und das ist sehr, sehr umfangreich an die Möglichkeiten, sich dazu zu informieren und zu beraten über andere Wege, die noch möglich sind.
Welche Formen des Abrufs gibt es denn alles?
Medikamentös und instrumentell. Und für die medikamentöse Durchführung gibt es ein Zeitfenster, das mit dem Medikament, das zum medikamentösen Schwangerschaftsabbruch zusammenhängt, dadurch bedingt ist. Wir können gemäß der Zulassung dieses Medikaments bis 63 Tage nach dem ersten Tag dieses Medikament zur Anwendung bringen. Das heißt, also es ist quasi auch für die Patientinnen, sie müssen nicht medikamentös abbrechen in dieser Phase, sie können auch instrumentell abbrechen. Was bedeutet instrumentell oder operativ abbrechen? Das bedeutet, dass in einer kurzen Narkose der Muttermund leicht gedehnt wird nach einer medikamentösen Vorbereitung und dann mit einem Plastikröhrchen ein Sog ausgeübt wird und mit dem Sog dann die Schwangerschaft abgesaugt wird, die Gebärmutterhöhle sozusagen entleert wird, das per Ultraschall kontrolliert wird. Kleiner ambulanter Aufenthalt, ein paar Stunden mit einem Nachkontrolltermin. Frauenarzt gegebenenfalls notwendig.
Wie hoch sind da dabei überhaupt die Kosten? Müssen die Betroffenen selbst?
Kosten sind hier 720 Euro. Das ist kostendeckend fürs Krankenhaus. Ist auch egal, ob die instrumentelle, also die Saugkuretage oder aber den medikamentösen Abbruch.
Also beides kein Unterschied. Gleich, okay.
Die Kosten müssen erstmal von den Patienten selber getragen werden, dass auch an Geld hinterlegt werden,
bevor irgendeine Aktion macht.
Genau.
Okay, selbstverständlich, ja. Wie ist es bei den meisten Betroffenen so, dass es einfach eine wirklich unerwünschte Schwangerschaft ist? So, man kennt es, es ist passiert, oder gibt es auch teilweise gesundheitliche Hintergründe, wieso manche sagen, ich kann die Schwangerschaft nicht auf mich nehmen, oder ist es irgendwas mit dem Kind?
Also gibt es auch den medizinischen Abbruch. Und es gibt da einen ganz großen Unterschied. Bei dem medizinischen Abbruch, die finden in allen Krankenhäusern im Vorarlberg statt. Bei medizinischen Gründen trägt das selbstverständlich die Krankenkasse. Okay. Also ja, es gibt Gründe, weshalb die Austragung eines Kindes nicht empfohlen wird.
Trifft es das meiste auf die Patientinnen hierzu, die hierher kommen, oder ist es komplett unterschiedlich? Teils.
Genau, wenn wir ehrlich sind, screenen da schon unsere niedergelassenen Kollegen zum Teil vor. Also es werden dort auch schon häufig Untersuchungen gemacht. Viele der Frauen hatten vorher Kontakt zum Frauenarzt. Und die Frauenärzte beraten da schon, an welcher Stelle sie sich wenden müssen.
Es ist ganz wichtig, diese beiden grundsätzlichen Wege zu unterscheiden. Der medizinisch indizierte Abbruch, der, wie Robert Sinjen schon gesagt hat, klar, schon immer durch alle Krankenhäuser in ganz Österreich, beziehungsweise das ist nicht beschränkt auf Österreich, überall durchgeführt werden. Der medizinische Grund kann ein Grund sein, wo die Gesundheit der Mutter gefährdet ist. Es kann aber auch ein Grund sein, der beim Kind oder beim sich entwickelnden Kind liegt, durch schwere Missbildungen, die dann Anlass sind, für das Paar, sich für die Schwangerschaft zu entscheiden oder nicht. Mhm. Das hängt ganz klar von, also die letzte Entscheidung liegt natürlich bei den Eltern in so einer Situation. Frage, ja, Beispiel Trisomie 21, ja, ist als medizinischer Abbruchgrund möglich, muss aber nicht sein, oder?
Mhm.
Und, ganz klar bei den Eltern, die sagen, nee, wir wollen das entscheiden. Wir sind da auch in unserer Beratung sehr, sehr offen lassend.
Ja. Habt ihr da bestimmte Regelungen, was als ein medizinischer Notfall quasi gilt, um einen Abbruch vorzunehmen?
Das ist auch gesetzlich hinterlegt formuliert. Also wenn die Gesundheit der Mutter gefährdet ist, das ist das eine, oder eine schwerwiegende Behinderung zu erwarten ist, oder die Betroffene unter 14 Jahren ist. Also 12-, 13-Jährige, die, auch wenn sonst alles gesund ist, laufen auch unter medizinisch, müssen den Eingriff dann auch nicht zahlen. Selten, aber gelegentlich vorher.
Gelegentlich vorher, das ist das jetzt, was in den USA versuchen.
Das sind auch in der Praxis, wie wir das hier handhaben, sind es wirklich zwei ganz, ganz unterschiedliche Wege. Es sind eigene Ordinationszeiten für die, es sind auch eigene Räumlichkeiten für die Frauen, die sich jetzt ohne einen medizinischen Grund für einen Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der Regelung entscheiden. Zahlenmäßig, weil da hatten Sie gefragt, wie das Verhältnis ist, zahlenmäßig haben wir deutlich mehr Schwangerschaftsabbrüche im Rahmen der Fristenregelung
als medizinische.
Deutlich mehr.
Wie geht es den Frauen denn? Ich meine, wir hatten es ja, also wir haben ja auch ein paar Szenen gesehen, wo ganz viele Leute, die dagegen sind, mit was für einem Gemüt kommen sie denn zu euch? Schämen sie sich? Haben sie Angst, verurteilt zu werden? Oder ist es teils Entschlossenheit, aber auch halt trotzdem dieses...
Die überwiegende Zahl der Betroffenen ist sehr reflektiert und sehr, sehr entschieden. Gesellschaftlicher Diskurs um dieses Thema, also die Präsenz von Demonstrantinnen, Demonstranten, die Art und Weise, wie medial damit umgegangen wird, ist natürlich ja eine Belastung, ganz sicher eine Belastung für die Betroffenen. Und daher appellieren wir klar, dass mit diesem Thema einfach freier und vernünftiger und etwas reifer umgegangen wird, als das zum Teil passiert. Ich habe das Gefühl, viele Frauen können sehr gut damit umgehen, aber es gibt auch Frauen, wo ich den Eindruck habe, das belastet die sehr. Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser Frage. Es geistert ja so diese Mär herum, dass das notwendig irgendwie psychologische Folgen für die Frau hätte etc. Es wissenschaftlich widerlegt. Es kann sein, aber solche Faktoren wie die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft damit umgeht, sind unter Umständen da viel entscheidender, die Tatsache an sich.
Ja, ich glaube, es kommt auch ganz darauf an, wie mental man drauf ist und vorbereitet. Absolut, nicht nur darauf, sondern generell durchs Leben geht, oder?
Spielt ja auch Bandbreite an Art und Weisen, wie halt Menschen sind und damit umgehen. Und
also ich warne ein bisschen davor zu glauben, dass die Frauen diese Entscheidung nicht sehr selbstbestimmt und auch gut überlegt treffen. Wir reden hier über gestandene Frauen, die tatsächlich bewusst einen Weg wählen, weil sie den Weg der Schwangerschaft als schwieriger empfinden und beschreiten. Mhm. Und sie haben sehr häufig sehr, sehr gute Gründe. Und das, was ich so empfinde, ist, dass meistens das Hauptproblem gar nicht das ist, alleine und selber für sich zu entscheiden, was ist jetzt der Weg, der für mich der gangbare ist, sondern dass die Frauen zum Teil sogar überrascht reagieren, wenn sie nicht verurteilt werden. Und das ist eigentlich schade. Tatsächlich ist niemand dort, der leichtfertig aus einer Laune heraus die Entscheidung trifft. Und die Entscheidung, die getroffen ist, ist mit Sicherheit auch die richtige. Aber das, was von außen an die Frauen herangetragen wird, das macht teilweise den Druck, die Nervosität oder auch die Angst davor, dass andere einen verurteilen könnten. Und das ist eigentlich das Traurige. Wenn wir hier die Demonstranten sehen, muss ich sagen, sie bringen mehr Leid, als dass sie irgendwem helfen.
Wie seht ihr beide das denn aus medizinischer Sicht, wenn Sie da vorstehen und sagen, das ist Mord?
Tatsächlich glaube ich nicht, dass es irgendeinen juristischen Aspekt überhaupt dafür gibt, dass es ein Mord sein könnte. Und nein, das ist kein Mord. Ich rette damit Leben, wenn ich diese Eingriffe mache. Schwangerschaftsabbrüche hat es schon immer gegeben. Wir haben über 22.000 Frauen im Jahr, die an Folgen von schlecht gemachten Schwangerschaftsabbrüchen versterben weltweit. Und das sind vermeidbare Todesfälle, und zwar restlos vermeidbare Todesfälle. Ich bin Ärztin, ich habe geschworen, alles zu tun, um dafür zu sorgen, dass Frauen ihre Leiden, ihre Bedürfnisse in Sicherheit auch durchführen können. Und dazu gehören auch Schwangerschaftsabbrüche.
Ja, eben die Dunkelziffer ist ja ganz groß. Sie greifen dann natürlich zu anderen Mitteln oder besorgen sich das Medikament auf dem Schwarzmarkt ohne Beratung oder nichts, oder?
Genau. Und tatsächlich nochmal, mit Mord hat das nichts zu tun. Überhaupt nicht, sondern damit Frauen zu helfen, die eine Not haben und Hilfe brauchen.
Definitiv. Aber die Schwierigkeit fängt ja schon, also ich meine, ich habe es jetzt hier irgendwo nie gesehen, weil in Deutschland ist zum Beispiel, gibt es auch den Paragraphen, dass das, ich meine, haben sie, glaube ich, jetzt sogar weggemacht, dass das Werben verboten ist für Schwangerschaftsabbrüche. Wie schaut es bei uns aus? Weil das ist auch ein bisschen schwierig, sich da irgendwie genau die richtigen Infos herzuholen.
Die Frage, was medizinische Leistung und Werbung anbetrifft, die ist auch über das Ärztegesetz geregelt. Auch da gibt es klare Vorgaben in Österreich, dass wir als Ärzte nicht in einer quasi marktschreierischen Art und Weise für unsere Leistung werben dürfen. Das ist auch sinnvoll und gut so. Wir dürfen sehr wohl publik machen, welche Leistung wir anbieten. Jetzt zum Beispiel die Sprechstunde am LK Bregenz ist auf der Webseite ausgewiesen. Es gibt einen Folder dazu. Ist einfach sachlich das Angebot beschrieben. Und das ist in Ordnung, das darf er machen, das darf auch jeder niedergelassen, darf seine Leistungen, die er anbietet, öffentlich kundtun und in geeigneten Medien. Ja.
Definitiv. Was denken ihr denn jetzt zwei, was braucht es denn, damit wir einfach, ja, ich würde nicht sagen, aber irgendwie doch offener in dem Umgang mit dem Thema werden, besonders nach dem letzten Jahr?
Ja, ich kann nicht nur Aufklärung und Informationen und sachliche Informationen. Dieses ganze Thema, mein Eindruck aus dem Verfolgen, was medial ist und auch aus dem, was ich so bei den Demonstranten so als Bilder erlebe, die sie nach vorne bringen, sind es einfach unsachliche Darstellungen. Die Bilder im Kopf der Leute, ja, suggerieren da kleine Babys und dann diese Begriffe Mord etc. ist völlig falsch. Es gibt sehr gute Websites auch, die quasi das Tatsächliche darstellen. Ja.
Wir haben hier, da gibt es eine gute Sammlung von Websites.
Das Ambulatorium Günmit vom Dr. Vierlein in Wien und Salzburg, der betreibt, glaube ich, über 30 Websites mit Informationen. Da geht es um Verhütung, also bis hin zum Schwangerschaftsabbruch, also alle Themen. Er betreibt auch ein Verhütungsmuseum. Ganz, also wirklich ein Experte, der uns in dem Aufbau unserer Sprechstunde auch maßgeblich unterstützt hat. Sachliche Informationen an die Menschen bringen, über wie der Abbruch abläuft, was die Ausgangssituation für die Frauen ist. Auch solche Fakten, wie jetzt die Frau Doktor gerade erläutert hat, oder? Dass man weiß, wenn sowas in die Illegalität getrieben wird, dann kostet das Leben. Und das ist durch alle Gesellschaften und ist auch historisch aufbereitet, dass seit Menschen existieren, gibt es dieses Thema. Jede Gesellschaft, die versucht hat, es zu verbieten, jeder ist es nicht gelungen.
Ja.
Sondern immer, wenn man es verboten hat, ist in die Illegalität und in der Illegalität mit den entsprechenden Folgen des unsachgemäßen Durchführens. Und das ist einfach ein klares, nüchtern, sachlich zu betreibendes Faktum, das einfach klar gemacht. Also Aufklärung und sachliche, normale Bilder, normale Informationen. Das wäre so mein Appell halt auf Ihre Frage.
Ja.
Kerstin, bist du auch noch?
Ich glaube, wir sind uns sowieso sehr einig. Ja. Ich finde, dass man tatsächlich auch mal die Emotionalitäten rausnehmen muss, um das Ganze auf eine sachliche Ebene zu stellen. Es gibt tolle Vorträge, auch auf Ärztenkongressen, die auch mal analysieren, Welche Frauen brechen denn ab? Welche Frauen können sich das nicht vorstellen? Wo liegen die Schwerpunkte? Mhm. Und dann wird auch ganz schnell klar, dass das mit der Stimmungsmache, die gemacht wird, nichts zu tun hat. Wir reden hier einfach von Sachen, die Fakt sind, die da sind. Und wenn ich als Gesellschaft mir überlegen möchte, irgendwo einzuschreiten oder irgendwo was machen, dann ist es doch eher eine Frage der Sozial- und Familienpolitik, sich zu überlegen, weshalb kommen denn so viele Frauen in die Situation, dass sie überlegen müssen, ob sie sich das vorstellen können. Und die Diskussion auf diese Themen zu konzentrieren und zu sagen, es ist für uns selbstverständlich, dass wir das in medizinischer Sicherheit anbieten, das würde vielleicht das Ganze etwas weniger emotional und rational laufen lassen und vielleicht den Frauen auch viel Druck und viel Stress nehmen und möglich machen, dass man tatsächlich darüber mal neutraler berichtet und auch neutraler darüber redet oder dass den Frauen, die es gemacht haben, auch eine Plattform geboten wird, ihre Sicht der Dinge darzustellen, weil sie nicht Angst haben müssen, verurteilt zu werden.
Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Wir hatten diese Folge ein paar technische Schwierigkeiten. Ich hoffe, das nimmt ihr mir nicht böse. Und wir haben es gehört, wir müssen viel mehr Toleranz gegenüber einander haben und Menschen nicht verurteilen für Entscheidungen, die wir nicht nachvollziehen können oder eventuell anders gemacht hätten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.